Lieber Tim van Beveren, lieber Kollege, Sie sind spezialisiert auf ein Thema, nämlich die giftige Luft in Flugzeugkabinen, sage ich es mal. Man könnte auch sagen, die schlechte Luft über den Wolken, das würde es wahrscheinlich etwas verharmlosen. Man könnte auch sagen, es ist das aerotoxische Syndrom und das ist ziemlich gefährlich.
Naja, also ich bin nicht nur auf dieses Thema spezialisiert, aber dieses Thema hat mich seit über 9 Jahren jetzt in Beschlag genommen, nachdem ich zuerst mal gesagt habe, glaube ich nicht, kann gar nicht sein. Ja, da müssten wir ja, wenn es sowas gäbe wie vergiftete Luft an Bord von Flugzeugen, dann müssten wir nach der Landung hunderte von Patienten in irgendwelchen Krankenhäusern haben. Ich habe dann bei den Recherchen, die damals durch den WDR finanziert worden sind, bei den ersten Recherchen festgestellt, das ist doch nicht so abwegig, da ist was dran, weil es gibt ganz, ganz viele Leute, die davon betroffen sind und das sind eben überwiegend Flugpersonal. Dann haben wir uns natürlich die Frage gestellt, welche Bewandtnis hat das für Passagiere? Können die auch davon betroffen sein? Und wir haben dann auch Passagiere gefunden, die davon betroffen sind. Also es ist ein Problem. Und es sind dann auch so Begrifflichkeiten. Ich glaube, einer der größten Fehler war, dass man diese Symptome, die da auftreten, nachdem es also zu solchen Vergiftungen durch die Kabinenluft gekommen ist, dass man die eben als aerotoxisches Syndrom bezeichnet hat. Das ist ein rotes Tuch für die Luftfahrtindustrie. Allein diese Wortschöpfung, aerotoxisches und dann Syndrom. Aber wir kennen auch ein Golfkriegssyndrom, das übrigens ganz ähnlich ist, was auch ganz ähnliche Ursachen hat, nämlich dass da eine Kombination von Stoffen vom Körper aufgenommen worden ist. Im Golfkriegssyndrom waren es die Soldaten, die vorbereitet werden sollten, auch gegen Giftgase resistent zu sein. Und hier haben wir eben Giftstoffe, die der Körper aufnimmt und die wirken unterschiedlich und im schlechtesten Fall eben aufs Nervensystem.
Ich wollte gerade fragen, wir müssen ja mal erstmal herausfinden, wie ist sozusagen die Auswirkung dieses Syndroms? Ist das bei allen gleich? Und Sie haben es ja eben angesprochen, normalerweise, wenn es etwas Schweres wäre, würden alle schwindelig die Gangway runterkommen. Also was muss ich haben, damit ich vermuten kann, das könnte vielleicht auch vom Fliegen kommen?
Also das Erste, so banal wie es klingt, sind Kopfschmerzen, die Sie kriegen. Deswegen hat man auch oft gesagt, naja, das ist Jetlag oder sowas. Nein, nein, also starke Kopfschmerzen können auftreten. Wenn man ein wirkliches Fume-Event hat, dann kann man es auch riechen, wenn die Nase in Ordnung ist, man nicht gerade verschnupft ist. Es riecht dann so nach nassem Hund oder alten Socken, obwohl alle Leute ihre Schuhe anhaben. Ja, ist ein muffiger Geruch. Und es kann eben hin bis zu Zittererscheinungen kommen. Aber das ist genau das Problem. Es gibt eben verschiedene Auswirkungen bei verschiedenen Menschen, weil diese sind Giftstoffe, die auf jeden unterschiedlich wirken, weil sie aufs Nervensystem wirken. Und es kommt natürlich auch hinzu, wo bin ich in der Kabine? Weil es kann zum Beispiel sein, dass ich vorne im Flugzeug sitze und da kommt gar nichts, aber in der Mitte des Flugzeuges habe ich ganz viel und hinten habe ich wieder wenig. Oder zum Beispiel als Passagier passiert gar nichts, aber die Flugbegleiterin, die im Gang neben mir steht, die atmet die Luft ein. Das hängt damit zusammen, wie die Luft auch im Flugzeug zirkuliert und wie sie dort herumströmt. Und je nachdem, wie viel ich aufnehme von diesen Stoffen, kann ich auch ganz unterschiedliche Symptome haben. Die können sehr schwer sein, die können leicht sein. Wir wissen auch, dass es damit zu tun hat, dass die Leute gewisse Stoffe verstoffwechseln können, also metabolisieren. Wir wissen, es gibt die gute Nachricht ist, eine Gruppe von über 50% der kaukasischen Bevölkerung, die diese Stoffe sehr gut abbauen können. Aber wir haben auch eine Gruppe von 5-10%, die diese Stoffe gar nicht abbauen können. Das heißt, da reichen schon geringe Mengen und die sind vergiftet. Und die Gruppe dazwischen, die können es über Zeit abbauen. Aber da sind wir dann wieder beim Problem. Das ist vielleicht interessant jetzt für den Passagier, der jetzt einmal nach Mallorca fliegt und 3 Wochen später wieder zurück. Da ist die Wahrscheinlichkeit und das Risiko sehr klein. Aber ein Besatzungsmitglied, das zum Beispiel 4 Tage fliegt, 3 Tage Pause hat, 4 Tage fliegt, kann, wenn er zu dieser mittleren Gruppe gehört, unter Umständen nicht genügend abbauen in der Zeit. Das heißt, es sammelt sich an und irgendwann kommen dann die Symptome.
Aber was Sie gerade so schildern, das hört sich natürlich auch gleichzeitig als Freibrief an für die Industrie, weil die Symptome so unterschiedlich sind, bei manchen mehr wirken, bei manchen weniger wirken. Da kann man natürlich leicht versucht sein, als möglicher Verursacher zu sagen, ah, das sind alles so esoterische Befindlichkeiten, da kann ja niemand kommen und wirklich was nachweisen.
Genau, das passiert auch. Man hat es zuerst mal in den Bereich der Esoterik, man hat gesagt, das sind alle Spinner, Psychopathen oder hyperventiliert. Nur mittlerweile haben wir konkrete Daten und Zahlen, dank zum Beispiel der Fume-Event-Ambulanz der Universitätsklinik Göttingen. Dort hat nämlich diese Ambulanz in den letzten Jahren konkret Betroffene, Flugbegleiter und Piloten, aber auch Passagiere übrigens, nach konkreten Fume-Events untersucht. Und zwar mit den sogar vom Bundesarbeitsministerium herausgegebenen Richtlinien, nämlich Human-Biomonitoring. Das heißt, wenn ich nicht einen Sensor habe, der mir misst, das und das ist jetzt hier in die Luft eingetreten, dann gucke ich im Blut und Urin und im Körper nach, was ist dort? Und da hat man eben Stoffe gefunden, die dort, jetzt zitiere ich Frau Dr. Heutelbeck, einfach nicht hingehören. Und das sind Giftstoffe, die eben völlig kohärent sind auch mit den Symptomen, die diese Betroffenen nachher zeigen, die eben zu solchen Nervenstörungen oder auch Lungenfunktionsstörungen führen können. Und ich denke, daran kommen wir jetzt nicht mehr vorbei. Ja, das ist nämlich nicht mehr irgendwas, was irgendwelche Professoren in vitro oder mit Mäusen getestet haben, was eventuell gar keinen Bezug zur Realität hat, sondern das sind Fälle von konkreten Vorfällen in Flugzeugen, die auch gemeldet worden sind in Behörden, die also nachvollziehbar sind.
Aber könnte man nicht jetzt sagen, dieser Mensch, bei dem man sowas gefunden hat, der hat einfach zu lange an einer vielbefahrenen Kreuzung rumgestanden?
Ja, das ist eben das Problem, es sind Stoffe darunter, die finden Sie nicht in unserer normalen Umwelt. Die hat der Gesetzgeber nämlich schon in den 70er Jahren verboten, weil sie eben so giftig sind. Die finden Sie nur in den Schmierprodukten und anderen Stoffen, die sie in der Luftfahrtindustrie einsetzen. Und genau da ist auch das Problem, das kann man sich mal ganz kurz verdeutlichen, also wenn wir zum Beispiel nur mal auf das Öl gucken, was in den Triebwerken verwendet wird. Dieses Öl ist Ende der 40er Jahre entwickelt und zertifiziert worden. Ende der 40er Jahre hat kein Mensch daran gedacht, dass wir jemals die Luft einatmen würden, die aus einem Triebwerk kommt. Ende der 50er Jahre wurden die ersten Flugzeuge gebaut, wo man die Luft für die Kabine aus ökonomischen Gründen gesagt hat, wir nehmen sie jetzt mal am Triebwerk ab. Wir sparen damit die schweren, tonnenschweren Kompressoren, die wir dann noch rumschleppen und jedes Mal hochbringen müssen, runterbringen, kostet alles Sprit. Machen wir direkt am Triebwerk, ist doch viel eleganter. Hat man eingeführt, war auch alles gut. Das ging auch gut bis Ende der 80er Jahre, wo die modernen Triebwerke immer zuverlässiger wurden und daraufhin die Airlines dann mal gefragt haben, naja, also wisst ihr, die Triebwerke sind heute zuverlässiger, können wir sie dann nicht auch länger betreiben? Und dann haben die Behörden gesagt, ja klar, könnt ihr länger betreiben, Hauptsache sie sind die ganze Zeit monitort, dann macht mal. Und wir haben jetzt die Situation, also ich mache einen Vergleich, also früher ein Rolls-Royce-Triebwerk, ein großes, das musste nach 15.000 Stunden runter vom Flieger, komplett zerlegt werden, auseinandergebaut werden, alle Teile wurden ausgetauscht, wieder neu zusammengesetzt, runtergehängt. Dasselbe Triebwerk hat Rolls-Royce vor 2 Jahren sich stolz gebrüstet, haben sie jetzt mit über 50.000 Stunden, ohne dass es jemals einen Wartungsmechaniker gesehen hat.
Und läuft und läuft und läuft. Aber wie oft reden wir jetzt eigentlich von solchen Fume-Events? Passiert das einmal im Monat oder ist das etwas, was häufig passiert?
Also für meinen Geschmack passiert es zu häufig, weil wir können fast täglich, solche Fume-Events werden sie gemeldet. Aber wir müssen bei uns auch vor Augen halten, das, was gemeldet wird, ist nur die Spitze des Eisbergs. Nicht alle Vorfälle werden gemeldet. Die Lufthansa hat vor 6 Jahren, 7 Jahren schriftlich innerhalb des Konzerns erklärt, dass man von einem Fume-Event auf 2000 Starts und Landungen ausgeht. Wenn ich das mal auf die Flotte der Lufthansa und die Flugbewegungen der Lufthansa pro Tag umrechne, dann ist das mindestens ein Fume-Event pro Tag. Ups.
Und wie viele wurden untersucht?
Relativ wenig, leider nur. Das ist natürlich auch damit dem geschuldet, dass das sehr aufwendig ist und dass, ja, wenn früher war es noch so, dass die Airlines diese Vorfälle erst mit erheblicher Verzögerung gemeldet haben. Heute ist es dann schon so, wenn dann mal eine Besatzung mit dem Krankenwagen abtransportiert wird, die Passagiere steigen ganz normal aus, aber die Besatzung fährt geschlossen mit Krankenwagen ins Krankenhaus, dann kommt auch schon mal eine Flugunfalluntersuchungsbehörde daran. Aber was können die machen? Ja, die können den Cockpit Voice Recorder ziehen, die können im Flugzeug messen, die messen die Luft, ist alles prima. Und ansonsten, damit hat sie es auch. Also das ist schwierig, das zu untersuchen, aber es könnte untersucht werden, wenn die Behörden hier auch einfach sofort rangehen würden. Also zum Beispiel vor 2 Tagen hier in Schönefeld ein EasyJet runtergegangen, 4 Krankenwagen haben den Empfang genommen, die Passagiere sind normal ausgestiegen, die Besatzung ist ins Krankenhaus. Da hätte man jetzt eigentlich rangehen müssen und dann mit kriminalforensischen Methoden untersuchen müssen, was ist Sache.
Jetzt stelle ich mal eine ganz naive Frage. Warum reagiert die Politik darauf nicht?
Das ist eine gute Frage, warum die Politik nicht reagiert. Also ich stelle mir immer die Frage, ich habe auch damals eine Anfrage an die Bundesregierung gefragt, Leute, ihr seid Anteilseigner von Airbus, wir Die kriegen Anreize auch für Finanzierungen, die kriegen Geld zu Konditionen, wie sie die Bundesbank nur einräumt, um ihre Produkte an den Markt zu. Da kann man doch auch mal ein bisschen Druck ausüben auf den Hersteller und sagt, Freunde, wir hätten gerne. Komischerweise will man da nicht ran. Ja, es scheint, dass Politiker entweder die Sache nicht glauben, sagen, bin ich nicht überzeugt von, wobei auch unsere Staatsoberhäupter hatten damit, Frank-Walter Steinmeier ist mehrfach wegen Fume Events, konnte er nicht weiterfliegen, weil die Luftwaffe bleibt stehen.
Ist es denn dann so, dass die Bundesregierung oder die verantwortlichen Behörden eher den Schutz und die Wettbewerbsfähigkeit der Airlines im Auge haben und sagen, naja, solange wir jetzt nicht sozusagen zu unserem Glück getragen werden, stellen wir uns einfach mal doof?
Das ist ja leider das Unsägliche bei der Europapolitik. Wir müssen einen europäischen Konsens haben. Also es würde wahrscheinlich auch nichts bringen, wenn jetzt wir in Deutschland wir vorangehen würden und sagen, okay, wir verbieten ab sofort Zapfluft, wir haben nur noch Flugzeuge, die Zapfluft frei fliegen, wir fordern, dass Filter eingebaut sind, da wird die Lufthansa ganz schnell beim Bundesverkehrsministerium ankratzen und sagen, Moment, wir haben einen Wettbewerbsnachteil. Ja, weil die Engländer und die Iren und die Franzosen müssen das nicht. So, also gibt es nur einheitliche Lösungen. Das hat ja auch der vorangegangene Verkehrsminister Ramsauer damals versucht. Er hat, als das Problem hochkochte und dann bekannt wurde, dass die Lufthansa ein Problem auf ihrem Flaggschiff, dem Airbus A380 hat, hat er sich an die EU-Behörde gewandt und hat gesagt, wir müssen da eine Regelung machen. Na gut, und da ist es erstmal wieder versandet. Ich habe ihn vor ein paar Wochen getroffen, hier zufälligerweise beim Konzert, also er hat das auch nicht weiter verfolgt, aber ich habe ihn mal up to speed gebracht, gesagt, was ist denn die Entwicklung? Weil zum Beispiel, das verstehe ich jetzt gar nicht, ihr habt in Bayern ein Unternehmen sitzen, die haben Sensoren entwickelt. Die könnte man doch einbauen. Ja? Also da will man nicht
ran. Wäre das denn teuer?
Nein, also wie gesagt, wenn es ist immer die Frage, was sowas nachher kostet. Und alles, was ich in Serie herstelle, geht im Preis runter, wie wir wissen. Also man sieht es doch am besten beim Auto. Also das ist so ein Punkt, der mich völlig irritiert hat. Ich habe in meinem französisch hergestellten Auto einen Filter eingebaut, ja, der in dem Moment auch anspringt und das ganze Luftregelsystem als Sensor zumacht, wenn von draußen Abgase zum Beispiel in den Stau reinkommen. Und der Filter filtert es raus. Ich habe einen Air-Quality-Filter da drin. Warum habe ich sowas nicht in einem Flugzeug?
Gut, jetzt gehen wir mal auf die Airlines. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Fachleute bei den Airlines genau wissen, dass da ein Problem ist. Aber man sitzt es aus, einfach aus dem Grunde, dass eine Sammelklage, die sicherlich kommen würde von einem findigen amerikanischen Anwaltsbüro, dazu führen würde, wahrscheinlich, dass die gesamte Branche von heute auf morgen Konkurs anmelden müsste, weil wir Millionen von Menschen auf einmal dann mit Symptomen kommen und sagen, wir sind alle geflogen, wir sind alle betroffen.
Also ich sag mal, da ist wahrscheinlich die Schmerzschwelle nicht, weil diese Verfahren hat es schon gegeben in Amerika. Die sind alle gesettelt worden, outside court. Das heißt, da werden höhere Beträge gezahlt, dafür gibt es kein Urteil und das ist genau das, was die Industrie momentan spielt, solange sie das noch kann. Man hat natürlich Angst davor, dass jetzt zum Beispiel betroffene Besatzungsmitglieder anerkannt werden mit einer Berufskrankheit, dann gibt es einerseits ein Problem, weil dann werden die Versicherungsprämien teurer. Ja. Und das Hauptproblem, und das geht auch aus einem Dokument hervor, das wir damals, was auch im Film gezeigt wird, vom Bundesverband der deutschen Fluggesellschaften, aus dem hervorgeht, sie haben Angst vor der Angst der Passagiere, weil sie haben Angst davor, dass das Problem von den betroffenen Kreisbesatzungsmitgliedern auf den betroffenen Kreispassagiere rüberschwappt. Und das finde ich etwas zynisch, ja, weil wenn sie doch immer wieder sagen, dass die oberste Priorität haben das Wohl und Wohlergehen und die Gesundheit und die Sicherheit von unseren Passagieren, also unseren Kunden und unserer Mitarbeiter, dann sollte man sie dabei auch beim Namen nehmen und dann sollte man das auch wirklich umsetzen. Und es ist möglich. Ja, solche Filter kosten jetzt nicht die Welt. Wir haben in Deutschland Kapazitäten, es können solche Dinge notfalls auch entwickelt werden, zugelassen werden. Wo ein Wille ist, ist ein Weg. Ja, und dann kann man eben auch vorangehen und sagen, okay, wir haben das Problem geregelt. Ich glaube, persönlich vermute ich, dass es längst was anderes gibt, weil wenn ich heute hingehe und 116 Flugzeuge bei Airbus kaufe, dann würde ich mir wissentlich, dass es dieses Problem gibt bei Airbus ausbedingen, okay Freunde, ich kaufe das Flugzeug so, wie ihr mir das anbietet, aber wenn ich ein Problem kriege mit kontaminierter Kabinenluft, hold harmless agreement, ihr zahlt dann, nicht ich. Und das würde ich mir in einem geheimen Zusatzabkommen schön versichern, ansonsten ist der Manager, der so einen Vertrag unterschreibt, eigentlich sein Geld nicht wert.
Würden Sie jetzt so weit gehen und behaupten, wir werden vorsätzlich vergiftet in der Luft?
Wir werden nicht vorsätzlich vergiftet, das nicht. Wir werden akzidentiell vergiftet, ja, und wir werden vorsätzlich für dumm verkauft.